Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit Nepal Lodh. Nepal Lodh ist Gründer der Hindu-Akademie und Vorsitzender der Deutsch-Indischen Hindu-Gesellschaft Bremen. Darüber hinaus ist er unter anderem Yogameister und als Lach-Yoga-Therapeut tätig. Wir sprechen über Wohlbefinden und seelischen Frieden aus Perspektive des Hinduismus und darüber, wie wir Wohlbefinden darin erfahren können, die eigene Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Ich hoffe, ihr könnt aus diesem Gespräch wieder einiges mitnehmen und sage jetzt herzlich willkommen, Nepal Lodh.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch total. Das ist nämlich das allererste Interview für Humans Are Happy, das ich nicht übers Internet aufnehme, sondern tatsächlich vor Ort. Also es ist für mich auch nochmal eine Premiere heute.
Mhm. Freue ich mich.
Ja, sehr gut. Okay, ich habe wie immer zu Beginn ein paar kurze Fragen mitgebracht, wobei eigentlich sind es keine Fragen, sondern ich beginne einen Satz und du beendest ihn. Okay? Mhm. Super, dann legen wir los. Lachen ist
gesund und baut unsere Körper ab, was der Körper nicht braucht.
Okay. Yoga ist?
Yoga ist eine Methode, Körper, Geist und Seele zu vereinigen und eine Nahrung für die Seele.
Inwieweit eine Nahrung für die Seele?
Die Yoga-Übung-Praxis ist eine Nahrung für die Seele. Wenn ich Yoga übe, dann meine Seele wird dann also freuen, dass ich für meine Seele etwas tue. Nicht nur Leib, auch meine Seele. Meine gedankliche Bereich, die Gedanken zur Ruhe bringe und lenke eine bestimmte Richtung, wo ich so Freude empfinden kann. Deswegen Nahrung für die Seele.
Okay, vielen Dank. Ruhe ist?
Ruhe ist Ausgangsposition für unser Tun. Ohne Konzentration und Ruhe ist kein Erlebnis. Deswegen, Ruhe ist eine Ausgangsposition für jedermann in unserer Gesellschaft. Unruhe beginnt nur gedankliche Durcheinander und auch also Verwirrung.
Altern ist?
Altern ist ein Prozess, eine Reifung, körperliche Reifung, geistige Reifung. Im Sinne Yoga gibt es keine Altern, sondern nur ich werde reifer und bewusster.
Leben ist?
Leben ist Freude. Nicht nur immer leiden dafür zu unterhalten und sprechen. Das Leben ist Freude. Staunen, bewundern, mitgestalten und Frohsinn empfinden. Das ist das Leben.
Okay, vielen lieben Dank.
Bitte.
Das waren einige schöne Einblicke und ich würde dich einmal bitten, dass du dich vielleicht kurz für unsere HörerInnen vorstellst, damit die auch einen Kontext bekommen, wie du zu diesen Antworten kommst. Also gerne einfach ab dem Zeitpunkt, den du auswählen magst, hin zu dem Menschen, der du heute bist.
Ja, ich bin Yoga-Meister Nepal Lodh und Lach-Yoga-Therapeut. Und durch jahrelange Yoga Übung, Praxis und Unterricht habe ich vieles erfahren und ich weiß, was die Menschen brauchen für ihre seelische Ruhe und Frieden. Und ich praktiziere selbst täglich Yoga, nicht nur einen Tag, jeden Tag. Für mich selbst leibseelische Harmonie und Lebensfreude zu empfinden.
Okay, vielen Dank. Du hast gerade seelischen Frieden gesagt, meine ich. Was ist das? Wie kommt man dahin?
Seelische Frieden kommen wir dadurch, nach innen zu wenden, nicht nach außen. Mhm. Und summe alle Gedanken, was wir in uns ruht, und so überprüfen und Seelen sehen, welche Gedankenvorgänge mich macht unruhig und zu schaffen. Und diese Gedankenvorgänge sollten wir verarbeiten. Verarbeiten und in positive Richtung zu lenken.
Wie macht man sowas?
Das macht man durch Meditation. Nach innen wenden. Innen wenden bedeutet, summe alle Gedanken, Erinnerungen, Empfindungen, bildet unsere Innenwelt und gehe ich nach meinem Innen hinein und versuche, zu Erfahrungen zu machen. Durch die Meditation und Konzentration.
Okay, vielen Dank. Im Kontext Wohlbefinden, beziehungsweise was macht Menschen langfristig zufrieden? Ich bin da ja so ein bisschen hingekommen, mit diesem Projekt habe ich erstmal gestartet, mit was ist eigentlich Glück? Dazu hatten wir ja auch schon mal vor, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war vor 3 Jahren, hatten wir schon mal ein ganz kurzes Interview für eine Zeitung damals hier in Bremen geführt. Und mittlerweile bin ich von diesem Glücksbegriff so ein bisschen weg, weil ich finde, Glück ist, meine letzte Podcast gestern hat das sehr gut gesagt, Glücksmomente sind Momente radikaler Gegenwärtigkeit. Und das ist natürlich schön, so wie jetzt hier, freue ich mich, wir haben ein Gespräch, wir sehen uns und können uns anschauen, aber so eine langfristige Zufriedenheit oder so ein langfristiges Wohlbefinden, das finde ich, ist eigentlich erstrebenswerter als immer nach Glück zu streben. Und ich kann mir vorstellen, dass du da eine total spannende Perspektive drauf hast, auf wie entsteht eigentlich Zufriedenheit, gerade aus deiner Perspektive durch Yoga-Praxis, aber auch durch religiöse Hintergründe, durch Hinduismus. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, einfach, wenn ich dir diesen Ball jetzt mal so zuwerfe. Was hast du da für einen Impuls zu?
Ja, und Glück ist kein Ort, wo man hinreisen kann, sondern ein Gefühl. Das Gefühl ist individuell unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn ich mit meinem Körper wohler fühle und Erlebnisse so erleben kann, wie ich möchte, dann bin ich auch mit mir selbst zufrieden. Mit sich selbst zufrieden sein, das ist Glückgefühl. Und diese Selbstzufriedenheit kommt nicht automatisch, sondern dafür sollte man auch bemühen, wie ich mit mir selbst zufrieden sein kann. Unsere Gier, Neid, Hass, Böse sein ruht in der Körper. Und diese Triebhaftigkeit, Gier, Neid, Böse sein, und sollten wir so durch tägliche Yoga, Übung, Praxis und Meditation zu bezähmen, Gleichgewicht zu halten. Wenn ich Gier überhand nehme, werde ich unruhig und unglücklich, unzufrieden. Deswegen meine Zwecke versuche ich, meine Gier im Zaum zu halten. Dann bin ich auch glücklich. Und ich nicht alleine Glückgefühl haben, sondern alle anderen auch sollen sie glücklich und zufrieden sein. Dafür sollte ich auch einen Beitrag leisten. Dadurch, wenn ich so Mantren singe, Mantren, zum Beispiel Loka Samasta Sukhinu Bhavantu, das Mantra besagt, alle sollen sie glücklich fühlen. Und das ist nicht nur für alleine, dann habe ich auch mein Glück mit dem anderen so geteilt. Das Ziel ist, durch das Mantra versuche ich, meinen Geist harmonisieren und transzendieren. Und zweitens, durch Mantratönen sende ich so Schwingungen in kosmische Welt und dadurch werden so andere friedlicher, harmonischer.
Singst du jeden Tag Mantren?
Ja. Okay. Jeden Tag so normalerweise dreimal und bis und durch singe ich auch Mantren. Zum Beispiel eine Situation, dass ich nicht so einschätzen kann oder fühle ich nicht so wohl, dann singe ich auch Mantren achtmal. Und dadurch komme ich zur Ruhe, kann ich die Situation etwas besser meistern. Mantra bedeutet so Mana, unser Denkorgan, Tra, was unser Denkorgan harmonisiert und transzendiert. Das heißt, an Sackgasse geratene Situation kann ich durch das Mantra überwinden, erweitern.
Okay. Ich habe mir ehrlicherweise noch nie Gedanken darüber gemacht, wo das Wort herkommt, also dass es sich aus Mann und Tra quasi zusammensetzt. Aber vielen Dank.
Wie die Mantren kommen aus der Sanskrit-Sprache, die Veden. Veden, dort in Mantren geschrieben. Da sind die so Laute, ein Satz oder ein Wort, die Experten selber ausprobiert haben und dann haben sie Aussage gemacht. Erprobte Sätze, Worte.
Okay. Machst du einen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit oder Wohlbefinden?
Das ist eine Stufenentwicklung. Wenn ich so wohlbefinde, dann bin ich auch zufrieden. Wenn ich zufrieden bin, dann eine Steigerung form, das fühle ich mir glücklich. So, eine körperliche Wohlbefinden überträgt meine seelische Wohlbefinden, dass ich so zufrieden fühle. Und dann überträgt mein geistige Ebene, dass ich glücklich fühle.
Okay, danke.
Bitte.
Wir haben jetzt ja gerade schon mal so ein bisschen über die Entstehung oder über das Wirken, wie man durch Yoga oder durch Meditation ich sag mal, das eigene Wohlbefinden beeinflussen kann, gesprochen. Aber du bist ja auch, du bist ja nicht nur Yogameister, du bist ja auch, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus oder sage das richtig, aber Vorsitzender der deutsch-hinduistischen
Deutsch-indische Hindu-Gesellschaft.
Ja, dankeschön. Kannst du aus der Perspektive quasi des Hinduismus sagen, auch wie, also gibt es da eine andere Sichtweise auf die Themen, wie entsteht Glück, wie entsteht Wohlbefinden? Gibt es da ja einfach eine Perspektive, die auch noch wichtig ist zu erwähnen? Fände ich total spannend, einfach jetzt hier an der Stelle mal nachzufragen.
Ja, aus der Hindu-Philosophie gehen sie davon aus, Genuss durch Verzicht. Das heißt, wenn ich so verzichten kann, freue ich mich. Und diesen Ansatz versuchen sie Alltag zu praktizieren. Zum Beispiel, weniger ist mehr. So viel wie nötig nehme ich für mich, nicht mehr und nicht weniger. Und unsere Wohlbefinden gibt es keine Grenze. Durch meditative Wege kann ich meine Wohlbefinden also noch mehr erleben und verleben. Nicht durch übermäßiges Konsum. Und auch nicht übermäßiges Ego-Befriedigung. Wenn ich übermäßige Ego befriedige, dann verletze ich mich selbst und andere auch. Mein Ego sollte ich möglichst zurückstellen und gewaltfreies Leben praktizieren, ne? Aus hinduistischer Sicht. Ne?
Warum verletzt man sich selber durch sein eigenes Ego?
Weil Ego bleibt nicht immer gleichmäßig und irgendwann habe ich mein Ego nicht befriedigen können und dann fühle ich mich nicht mehr so wohl, unwohl.
Weil dann die Eigenschaften quasi, die du vorhin genannt hattest, sowas wie Gier, böse Gedanken, Hass und so weiter, vielleicht egal, ob es gegen einen selber gerichtet ist oder gegen andere, genau.
Überhand nehmen.
Ja. Ne? Ich muss gerade an die allererste Folge denken von Humans Are Happy. Manche von den HörerInnen, die gerade zuhören, haben das vielleicht gehört. Da habe ich mit Dr. Ernst Fritz Schubert gesprochen. Und er hatte gesagt, um sich dauerhaft seelisch gesund zu fühlen, sind drei Dinge notwendig. Nämlich erstens sich ständig aktualisieren oder sich durchgehend aktualisieren können. Sich durchgehend zu regulieren, also nicht jedem Bedürfnis nachzurennen. Und drittens einen Sinn in seinem Handeln zu erkennen. Und ich musste gerade total daran denken, als du das gesagt hast, Genuss im Verzicht finden. Also das ist ja genau das, was er da als zweiten Punkt beschrieben hat. Aber ich finde, so wie du ihn gerade beschrieben hast, an sich noch also schöner, weil es ist ja nicht nur, du musst dich regulieren. Regulieren hat was sehr Mechanisches, finde ich. Aber Genuss im Verzicht zu finden, hat ja alleine schon vom Wort her was Genussvolles. Das ist, da steckt viel drin, finde ich einfach. Also vielen Dank.
Und Yoga, Meditation in Hindu-Lehre, Kernsatz sagt der, wir sollten uns selbst erforschen. Und die Selbsterforschung eine tägliche Übungspraxis. Wie bin ich heute? Wie war ich gestern? Wie werde ich morgen sein? Und dadurch reguliere ich meine Wohlbefinden. Auch reguliere ich meine Ego. Versuche ich mein Ego zu vergegenwärtigen und zu steuern. War ich heute so egoistisch? Betrachte mich selbst, dann versuche ich so runterzugehen. Und zu runtergehen, auch Verletzung, sondern eine Ebene bleibt, dass ich selber nicht verletze, andere auch nicht. Ne?
Ich habe jetzt gerade gehört, es geht darum, sich selber zu erforschen, wie war ich gestern, wie bin ich heute, wie will ich, werde ich morgen sein. Ich musste jetzt gerade spontan an diese ganzen, ich will es nicht schön heißen, aber diese ganzen Selbstoptimierungsgeschichten sprechen. Habe ja selber lange Jahre im Fitnessstudio gearbeitet, war Trainer. So, da bekommt dieses, wie war ich gestern, wie bin ich heute, wie will ich morgen sein, einen sehr optimierenden Charakter. Aber ich gehe davon aus, du meinst es eher beobachtend und gar nicht wertend. Und das ist eigentlich auch die Frage, auf die ich hinaus will. Wenn ich jetzt mich selbst erforsche, schaue ich einfach nur, wie war ich gestern und lasse es erstmal so stehen und schaue, wie bin ich. Also jetzt auch nicht irgendwie, wie ist mein Körperfettverhältnis oder Fett zu Muskelverhältnis oder passt mir dieses T-Shirt gut, sondern wie fühle ich mich? Und schaut man sich das einfach an, ohne zu werten, oder macht man auch irgendwie ein Zielbild, ein Soll-Ist-Abgleich? Ich bin immer sehr technisch da irgendwie gedanklich schnell unterwegs, deswegen muss ich da einmal nachfragen.
Ja, also werten im Sinne, nicht aufwerten, auch nicht abwerten, sondern mein Ego, ein Gefühl, ich achte. Das ist ja, ich achte, dass ich mein Ego-Gefühl versuche, Ego-Gefühl versuche ich nicht überhand nehmen. Darauf achte ich das nicht. Bewerten im Sinne nicht überbewerten, dann würde mein Ego noch stärker. Ne? Ich bin so, ne? So. Wer denn sonst? Diese Gefühle nicht. Sondern ich schaue nur. Ne? Mhm. Eine Schau. Ne? Das heißt, mein individualisiertes Bewusstsein und kosmisches Bewusstsein versuche ich so Einklang zu bringen. Dadurch sehe ich das Ganze, nicht mein individualisiertes Bewusstsein.
Was ist kosmisches Bewusstsein?
Das Ganze ist Bewusstsein.
Ja.
Ich summe alles Bewusstsein der Menschheit und Tiere und alle andere. Oder überhaupt, also Kosmos jetzt geschieht, ne? Ne? Das ist, wenn du so siehst, Kosmos reguliert sich selbst. Mal ist Tsunami, mal Gewitter, mal das, ne? Das ist so eine kosmische Schau.
Okay.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Die kosmische Energie arbeiten ohne Unterbrechung.
Kann man die messen? Oder, also ich meine jetzt nicht naturwissenschaftlich irgendwie, sondern wie, ich kann mir vorstellen, manche Menschen hören jetzt gerade zu und fragen sich, okay, ich höre das, den Begriff zum ersten Mal oder das ist mir noch ein bisschen suspekt, ist das nicht esoterisch? Ich kann mir vorstellen, solche Fragen sind jetzt gerade in den Köpfen mancher HörerInnen. Und deswegen ist an der Stelle einfach meine Frage, wie kann ich versuchen, mit der Ratio, also wie kann ich verstehen, was kosmisches Bewusstsein ist oder wie kann ich versuchen, es zu fühlen, es wahrzunehmen?
Meditative Wege, wenn das kosmische Bild versuche ich gefühlsmäßig zu verinnerlichen, dann komme ich etwas näher. Und verstandesmäßig kann ich sowieso alles nicht verstehen. Das ist so groß.
Ich mag den Satz. Verstandesmäßig kann ich sowieso alles nicht verstehen.
Ja.
Ja. Ja, warum machen Menschen das dann immer alles so verstandesmäßig?
Ratio, weil da so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. Alles kann ich nicht verstandesgemäß verinnerlichen, nicht so viel wie nötig. Das ist ja so, die unsere Grenze, nicht so viel wie nötig. So viel wie möglich, dann kommt Ego so hoch.
Wir hatten in unserem Vorgespräch auch mal ganz kurz über ja auch Wohlbefinden und beispielsweise Yoga gesprochen und dann hast du gesagt, ja, das eignet sich gut zur Veranschaulichung, weil es so um die Ganzheit geht. Und ich will natürlich mit diesem Podcast oder mit dem Projekt Humans Are Happy schon auf eher positive Dinge schauen, wie Wohlbefinden, Glück, Zufriedenheit, diese Worte nenne ich da ja auch immer wieder an der Stelle. Aber Freude oder Glück gibt's ja auch nur da, wo es auch Schmerz gibt, wo es auch vielleicht auch Trauer gibt. Inwieweit gehört das zusammen?
Das sind die unterschiedlichen Erscheinungsformen. Von Ganzes her ändert sich ja nicht. Wir sind alle Erscheinungsformen, etikettiert mit unseren Namen, Herkunft und so weiter. Und unsere Dasein ist vorprogrammiert. Und wenn Sie so Meditationwege vergegenwärtigen kann, ich bin da, ich werde irgendwann nicht da sein. Und gehe ich wieder und dieses Universum zurück. Und das Universum geht gar nichts verloren, kommt wieder. Und dieses, wenn ich verinnerlichen kann, und mich selbst an das Bewusstsein festhalten kann, dann habe ich weniger Leid und Schmerz, dann sehe ich die Wirklichkeit vor mir.
Ich sehe die Wirklichkeit mehr, wenn ich wenn ich eben dieses, ich sag mal jetzt, dieses kosmische Bewusstsein mehr habe, wenn ich das große Ganze quasi sehe, oder wie ist es gemeint?
Wenn ich das kosmische Bild verinnerlichen kann und diese Gesamtschau zu sehen,
ja,
dann, und dieses Gesamtschau zu sehen, das ist die Welt oder Kosmos, eine ständige Veränderung unterworfen.
Mhm.
Jeder Nanosekunden verändert sie. Und diese Veränderung durch Gebet, durch die Mantren, als anderen, können wir weniger aus meiner Sicht beeinflussen.
Okay.
Das nennt man nicht Prakriti. Das ist ein Kosmos, hat eigene Rhythmus, ne? So, das können wir weniger beeinflussen. Deswegen sollten wir nicht resignieren, das nicht. Sondern wir bemühen uns, uns zu retten, glücklich zu fühlen und so weiter, ne? Aber diese ungeheure Rhythmus können wir weniger beeinflussen.
Aber ist es überhaupt ein gutes Ziel, sich immer glücklich fühlen zu wollen?
Das geht gar nicht. Weil die äußerlichen Ereignisse würde uns belehren, ich kann nicht immer glücklich fühlen. Das ist Glück und Einschränkung, Beschränkung ist immer nebeneinander. Nebeneinander. Und dieses, weil das nebeneinander ist, dann versuche ich auch, die andere Situation zu ertragen. Zu ertragen lernen.
Aber wenn Glück nicht immer das Ziel ist und wir im Verzicht genießen können, ist es dann wirklich auch ein Ertragen? Also Ertragen hat für mich immer was sehr Leidvolles auch, was ich eigentlich gar nicht will, aber vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt auf der einen Seite sage, es ist gar nicht das Ziel, immer glücklich zu sein, dann ist es auch auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so schlimm, ab und zu unglücklich zu sein oder unzufrieden zu sein. Wie ist dein Impuls dazu?
Unser Gemütleben kommt durch die äußerlichen Ereignisse im Schwankung. Durch diese Schwankung habe ich andere Gefühle. Und diese Gefühle versuche ich innen und außerlich zu neutralisieren. Das heißt, meinen geistigen Horizont erweitern. So großräumig versuche ich denken. Diese Art. Das Wort Schmerz und Leid ist immer da, aber das haben wir so oft Leute suggeriert, das hört gar nicht so auf. So. Deswegen Schmerz, es ist der für jemanden ist Schmerz, anderes ist Freude.
Das ist richtig, ja.
Andere ist Freude, andere ist Schmerz, ne? So, es gibt so zahlreiche Beispiele oder so, ne? Das, ja. Und der, eine periodische Angelegenheit, ne? Wenn jemand verstorben ist, Die Angehörigen sind die traurig. Und diejenigen, die gewartet haben, dass sie Erben werden, der ist glücklich. Hat er gesagt. Das hat dann so lange gedauert.
Oh Gott. Ja, es ist ein schönes Beispiel, auch ein bisschen makaberes natürlich, aber ja, das bringt das ganz gut wohl auch auf den Punkt.
Und das ist so Leid und Schmerz und Freude, das ist so, es kommt darauf an, wo, wann, mit wem und welche Anlässe.
Ja.
So, das ist so kulturell unterschiedlich, ne? Und es gibt auch Kulturen, also wenn jemand geboren ist, dann fangen sie an zu weinen. Warum? Der Leidensweg beginnt jetzt. Der neue Mensch kommt.
Boah, das ist aber auch echt ein bisschen pessimistisch.
Ja, aber ich kann nicht dafür, weil sie das tun. Ne? Wenn sie verstorben ist, dann lachen sie. Freuen sie sich. Weil Leidenweg hat sie beendet.
Mhm.
Das heißt, Einheit in der Vielfalt zu sehen, das ist, die Welt ist rund und bunt und vielfältig. Was ich so Wahrheit also denke, und für andere ist das total anders.
Mhm. Ja, für manche ist die Erde auch flach.
Nee.
Ja.
Und eine ist es glücklich, weil ich Elefantenkotelett essen kann. Und der andere sagt, was? Das ist total daneben. Elefantenkotelett.
Wie kommst du auf das Beispiel mit Elefantenkotelett?
Das ist so, die solche Sätze, wenn man sagt, denn Leute, wie das wach. Das ist Gewalt, meine ich.
Das ist Gewalt, ja.
Ja.
Okay, wenn ich jetzt ein Elefantenkotelett esse, dann ist es natürlich erstmal Gewalt gegen den Elefanten, weil ich muss ihn töten und ein Kotelett aus ihm machen. Aber in zweiter Instanz, auf dieser kosmischen Ebene, Gewalt gegen mich selber.
Genau das.
Ah, lass das uns ist alle, das, das egal. Ist das.
Ja. Da haben sie da, damals schon durch die Meditation gesagt und also, das ist gewaltfreies Leben zu führen. Wenn ich jemand Gewalt zufüge, das kommt auf mich zurück. So. Hm? Gewalt gegen Gewalt, ja. Und dieses Bewusstsein zu haben und dementsprechend zu verhalten, zu leben, das ist das Ziel.
Ich kann mir vorstellen, mit so einem Bewusstsein, gerade wenn ich jetzt auch hier dir in diesem Raum ja gegenüber sitze, das ist auch eine tiefe Gefestigkeit und eine tiefe Ruhe, die du so in dir trägst. Ich wollte eigentlich fragen, und wie kommt man dahin? Aber ich glaube, du hast es auch schon am Anfang gesagt, nämlich eigentlich durch Einkehr in sich selber, ja, und nach innen gerichtet sein.
Ja, Augen öffnen. Augen öffnen und wir sind als Mensch geboren würde und der Mensch durch die Übungen, durch mein Tun versuche ich, als Menschsein zu vervollständigen.
Hm? Was ist denn ein vollständiger Mensch?
Voll funktionierte Mensch zu werden. Dass ich lerne, immer mehr zu verstehen, verinnerlichen und lerne, mit mir selbst immer mehr also umgehen können und lerne sinnig zu werden, Sinn geben selbst, ne? Sinn geben. Aber selbst Sinn geben kann auch schrecklich sein, so nicht. Positive Sinne, ne? Dann wir so ein spiritueller Mensch werden. Spiritueller Mensch werden bedeutet, dass ich mich und andere nicht verletze.
Sinngebend. Das finde ich ist ein spannendes Wort. Denn auf dieser Reise quasi von mir selber jetzt bei diesem Thema Glück, ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, dass ich habe mit der Konzentration auf was das Glück angefangen, bin beim Wohlbefinden gelandet und finde Wohlbefinden, man muss nicht immer diese Glücksmomente haben, sondern wenn man einen Sinn hat, wenn man irgendwie weiß, wenn man aus irgendwas Sinn zieht, was vielleicht auch vordergründig jetzt keine Glücksgefühle hervorruft, vielleicht sogar gegenteilig, dann kann einem das ja trotzdem glücklich machen oder einem sinnvoll erscheinen. Und ne, das ist ja, das geht ja auch wieder total in die Richtung mit Genuss durch Verzicht, aber ich finde diese Frage, und das ist ja dann fast direkt eine der allergrößten Fragen, was ist denn sinnhaft? Was ist denn der Sinn des Lebens? Ich glaube, man kann den Sinn des Lebens nicht allgemein für alle Menschen nennen. Aber wie kann man denn für sich selber rausfinden, was ist denn mein Sinn? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage viele Menschen interessiert, die das hier hören, aber ich weiß nicht genau, ob es darauf überhaupt eine Antwort oder so eine Art Anleitung gibt. Hast du dazu eine Idee?
Ja, das ist der gewaltfreies Lebensform. Macht einen Sinn. Ich nehme so viel ich brauche, nicht mehr oder nicht weniger. Und das fängt mit dem Tötung an. Wenn ich so versuche, jegliche Art Tötung zu verzichten, dann ist da auch kein Sinn. Und Sinn, wo ich kann, versuche ich meine Energie einzusetzen, wo die Energie, wer die Energie braucht. Das macht auch Sinn. Oder wenn ich bemühe, Leidensweg von Mitmenschen etwas zu verkürzen, durch einen Spruch oder durch ein Wort, dann macht doch Sinn. Sinnfrage, einmal kann man universell beantworten, das würde sein, es ist ein gewaltfreies Leben, und einmal auch individuell. Ich bin Familienvater, für mich macht es Sinn, Kinder großzuziehen, erziehen, ernähren, dass sie Ausbildung machen, auch so, dass sie nicht andere Wege einschlagen, als Familienvater hat das Sinn. Und diese Sinngebung, Sinnfindung auch immer unterschiedlich von Lebensalter, wie alt ich bin. Studiumszeit macht Sinn, dass ich studiere, meine Prüfung bestehe. Familiengründung, dass ich auch ernsthaft in der Familie zusammen bin. Und dann alle groß geworden sind, macht Sinn, nicht mehr Bindungen aufzubauen, sondern allmählich zu reduzieren. Und Sinn des Lebens, über den Sinn des Lebens zu meditieren, allmählich für Rückzug zu vorbereiten. Das ist ein Sinn für individuelle Lebensabschnitte, vier Lebensabschnitte, Studium, Familiengründung, Rückzug und dann.
Siehst du diese beiden Formen von Sinn parallel oder in einem Abhängigkeitsverhältnis über und oder untergeordnet. Also das eine große, gewaltfreie Leben, da würde ich auch gerne gleich noch kurz drauf eingehen, aber ist es eigentlich so, dass man sagt, okay, es gibt jetzt stark versimpelt, aber es gibt zwei Formen von Sinn im Leben. Einmal der übergeordnete, jetzt sagen wir mal, gewaltfrei zu leben. Ich würde gerne gleich nochmal von dir hören, was genau das beinhaltet. Also vielleicht so die wichtigsten Stichpunkte. Und ordnet sich dem je nach Lebensphase der individuelle Sinn unter, den man dann eben gerade erkennt? Oder ist es vielleicht auch parallel und wechselseitig? Also dass der individuelle Sinn genauso viel wiegt wie der gesamte. Also ich versuche es einfach nur gerade gedanklich in ein Bild zu bekommen. Kannst du mir dabei helfen?
Ja, ein öffentlicher Gemeinwohlbereich. Meine Energie zu investieren, das macht einen Sinn für öffentliche Gemeinwesen. Und zweitens, als meinen privaten Bereich für meine leibseelische Wohlbefinden, geistiges Bewusstsein zu erweitern, macht Sinn, wenn ich so täglich meditiere, mich selbst erforsche. Und eine ist das so, eine Aufgabe für mich und für meine Mitmenschen und in anderem Sinn nur für mich, für meine seelische Wohlbefinden, mein Bewusstsein erweitern.
Okay. Alles klar. Kannst du noch mal kurz gewaltfrei leben? Ich fand, das war jetzt ein Stichwort, das haben wir ein paar Mal heute gehabt. Was sind so die wichtigsten Punkte, wie beschreibt man gewaltfrei leben? Vielleicht in ein paar Sätzen.
Dass ich nicht töte. B, dass ich Vegetarier werde. Und C, durch meine Worte und Taten meinen Mitmenschen nicht verletze. Und D, bin ich bereit, innerlich und außerlich mit Menschen Kompromisse zu schließen, nicht mein Ego zu befriedigen. Das sind so einige Punkte.
Okay.
Weil Aggression erzeugt Gegenaggression. Sämtliche aggressive Impulse versuche ich so neutralisieren und mein Bewusstsein zu erweitern.
Ja, ich glaube, das ist total sinnvoll. Also, ich kann nur auf mich selber gucken und einfach nur sagen, mir gelingt das bei weitem nicht immer.
Ja, das ist unsere Ego, unsere Triebhaftigkeit. Ja. Ich, ne? 3 Tage bin ich ruhig gelassen. Und dann kommt ein Wort. Dann reagiere ich wie Abwehrraketen.
Ja, total.
Ne, so. Das ist auch normal, will ich sagen. Dass sie das zu erkennen, ich habe reagiert, das sind nur Worte gewesen. Ich konnte auch anderes reagieren können. Ne? Habe ich aber nicht geschafft, meine leibseelische Verspannungen so stark, musste ich explodieren. Das ist unser Gier.
Hello, Gier.
Nee. Gier, Hass, Neid, böse sein. Nee. Ja, das ist, jemand ist verstorben. Nee, das sollte man so traurig sein, andere freut sich. Wann ist denn so weit, dass ich...
Ja, wann kriege ich endlich das Erbe? Das ist auch eine schöne Fragestellung.
Und genug ist nicht genug. Da muss ich auch alles haben. Nee, ich habe so viel Mühe gegeben, alle anderen auch. Nee, ich will nicht Leo dramatisieren. Das ist das Alltagleben. Ne?
Ja.
Schön reden ist gut, nee, aber sollte man nur halten. Ne? So genussüberzeugt, ja. Ne? So ein 90-jähriger Mensch, er spart auch. Er will sein Haus nicht so überschreiben. Ne? Tja, hat wohl seine Gründe. 90 geworden. Ne? So. Ne? Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusspunkt. Ich habe noch ein paar kurze Fragen. Außer, und die Möglichkeit will ich dir auf jeden Fall jetzt und gleich nochmal geben, auch du wolltest zu dem Thema noch was anfügen. Dann sag gerne Bescheid.
Welche Richtung?
Gewaltfreies Leben, Sinnfindung, Wohlbefinden, egal.
Bildung ist wichtiger als die alles andere. Deswegen sollten wir täglich bemühen, lernen, weiterbilden, seelisch, geistig, körperlich, auch für unsere soziale Umwelt. Dass wir versuchen, innerhalb der Gesellschaft gemeinsam weiterzubilden, Wohle des Menschen.
Ja, das fällt leichter, ne, wenn man den großen Zusammenhang auch in sich selber sieht, finde ich. Ich glaube, das ist so ein Main Point, den ich auf jeden Fall hier nochmal mitnehme. Das ist lustig. Also irgendwie so zu 100% neu, dass es so ein Bewusstsein gibt, war es jetzt mir auch nicht, aber doch nochmal das wiederum, sich ins Bewusstsein zu rufen und einfach immer eine neue Perspektive darauf zu nehmen, ist einfach immer extrem wertvoll und bereichernd. Und dafür danke. Ich hab noch zwei kurze Fragen. Und zwar, die eine ist, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
Lebenslernen mit Enttäuschungen.
Leben lernen mit Enttäuschung. Ja. Und die zweite Frage ist, über welchen Satz oder über welche Fragestellung sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Wie kann ich ein friedvoller Mensch werden?
Vielen Dank. Ja, hast du noch ein Abschlusswort oder Satz? Also ich möchte dir gerne das letzte Wort geben, wenn du magst.
Ich danke ganz herzlich, dass du mich interviewt hast und die Möglichkeit bekommen habe, mit dir darüber zu sprechen. Darüber freue ich mich. Letzter Satz. Wie deine Mutter über 20 Jahre plädiert hat, Frieden fängt mit klein an.
Dankeschön.
Bitte.
Bitte. Danke, dass ich hier sein durfte und danke, dass du dem Interview zugestimmt hast. Bitte.
Das war das 11. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. An dieser Stelle eine Bitte, wenn dir das Gespräch gefallen hat oder wenn du jemanden kennst, die oder der die Inhalte von Humans Are Happy mögen könnte, dann empfiehl diesen Podcast sehr gerne weiter. Damit machst du mir eine große Freude. Wenn du dir die Inhalte dieser Folge noch einmal durchlesen möchtest, dann schau gerne auf humansarehappy.org vorbei. Dort findest du wie immer von allen Folgen eine Zusammenfassung. Meine nächste Gesprächspartnerin heißt Simone Harre. Simone Harre ist Schriftstellerin und erforscht seit über 12 Jahren das Verständnis von Menschen zum Thema Glück. Sie spricht mit Menschen und bereist die Welt zu diesem Thema. 5 Jahre hat sie in diesem Prozess alleine China gewidmet. Wir werden über die Themen Glück und Wohlbefinden an sich sprechen, aber auch über das Verständnis dieser Begriffe und die, wie sie es nennt, wellnessmäßige Verwendung des Wortes Glück. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin. Dein Leo.